Doc Caro, der Podcast. Wir starten die Folge mit dem besten Satz von Kerstin. Wir haben nämlich gerade das Aufnahmegerät gestartet und Kerstin sagt, Carola, du bist ganz angenehm, du bist so leise.
Es war ein bisschen anders, aber wir lachen ja gerne über dich.
Ja, aber ich lache am allerliebsten über mich selber.
Ja, kannst du auch.
Weil, weißt du eigentlich, das ist ein ganz interessanter Punkt, wo du das gerade sagst, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Man kann ja nur jemanden auslachen, wenn der nicht lacht. Wenn, sobald der mitlacht, ist das kein Auslachen mehr. Deswegen, wenn du quasi über dich selber lachen kannst, nimmst du anderen Menschen die Möglichkeit, dich auszulachen.
Ja,
dann
klar.
Müssen die nämlich mitlachen. So, und mit dieser wieder tief philosophischen
Erkenntnis am frühen,
mit dieser tief philosophischen Erkenntnis am frühen Morgen begrüßen wir euch ganz herzlich
in die neue Folge.
In die neue Folge. Ich bin etwas leiser, weil das der Kerstin sehr angenehm ist. Und ich möchte heute, Kerstin, ein Thema mit. Die Kerstin weiß das noch nicht. Das beruht auf einem Erlebnis auch von mir am Wochenende. Und da möchte ich mit der Kerstin heute drüber sprechen. Kerstin, bist du schon mal gescheitert? Heute geht es ums Scheitern. Das weiß die Kerstin.
Soll ich mit der Rentenversicherung beginnen oder mit dem Mahnbescheid? Nee, Zwangsvollstreckung wurde mir angedroht. Habe ich dir noch nicht erzählt?
Das jetzt, hör
mal, da habe ich gedacht, jetzt.
Jetzt denkt wieder keiner, dass das spontan ist. Ne? Aber es ist wirklich, jetzt kommt der Mahnbescheid. Scheitern am Mahnbescheid?
Nee, wie heißt das?
Vollstreckungsbescheid.
Nee, wie heißt das denn?
Vollzugsverstreckungsbescheid. Der Vollstreckungsbescheid. Vollzugsbescheid? Sag doch mal, was denn für ein Bescheid.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wie es heißt.
Ich wer hat dich denn?
Die Stadt. Natürlich
die
Stadt.
Erzähl mal bitte.
Nee, ich, oder vielleicht kann ich so Grüße rausschicken. Oder
ja, gutes Liebe Karma schicken. Machen. Wir schicken Liebe an die Stadt.
Ich bin seit 4 Wochen mit der Stadt beschäftigt, weil ich Elternbeiträge zur Kinderbetreuung nachzahlen musste. Mhm. Es hängt ja immer so ein bisschen nach, wenn man die Steuererklärung einreicht. Und wer mich
so
kennt,
wie du,
weiß.
3 Jahre später.
Danke, lieber Thorsten, wenn ich dich nicht hätte.
Den grüßen wir hier übrigens wieder an
den grüßen wir wieder. Auf jeden Fall habe ich so einen Bescheid bekommen, dass ich jetzt für 2021 und 2022 noch nachzahlen musste. Und dann
das ist aber schön, dass das kommt, bevor deine Tochter Abitur macht.
Besser spät als nie, haben die gedacht. Ist auf jeden Fall blöd, wenn man dann 2 unterschiedliche Bescheide kriegt. Also einmal Bescheid und einmal nochmal eine Rechnung und die haben halt nicht übereingestimmt, habe ich angerufen, habe ich gesagt, hören Sie mal, der erste Bescheid, der stimmt, den habe ich auch schon überwiesen, wie Sie sehen, aber der zweite, da sind 700 Euro mehr entstanden, was im Bescheid nicht ersichtlich ist. Wo kommen diese 700 Euro her? Ja, das würde sie auch nicht verstehen. Mhm. Ja, habe ich gesagt, aber Sie haben doch das Schreiben geschrieben. Nee, da steht zwar ihr Name oben drauf, aber das war ihre Kollegin. Und dann habe ich gesagt, es wäre total nett, wenn sie vor meinem Urlaub noch sich darum kümmern, weil ich in 3 Tagen in Urlaub fahre und da hätte ich das gerne vorher geklärt, weil ich sonst nämlich befürchte, dass man mir böse Post schickt.
Ja,
nee, sie macht jetzt auf jeden Fall also dann haben wir telefoniert 3 Mal. Bis es ihr aufgefallen ist, was da passiert ist. Und es ist Folgendes passiert. Mir wurde im Januar, Februar, März, keine Ahnung, irgendwann vor kurzem Geld zurücküberwiesen.
Oh.
Von der Stadt Mühlheim.
Das wäre aber kein Scheitern, das war ja sogar ein Erfolg.
Das war ein Erfolg, aber den muss ich jetzt wieder nachzahlen. Weil da haben sich Kinder überschnitten, Beiträge. Mhm. So, und dann haben sie mir das aber ja auf dem Bescheid nicht erkenntlich gemacht. Ja, aber ich sollte das jetzt quasi einfach bezahlen, weil ich hätte ja Geld bekommen, hat sich überschnitten, wie auch immer. Dann habe ich gesagt, wäre total nett, wenn Sie mir das nur einmal schriftlich schreiben könnten und ein Vermerk machen, dass ich das jetzt nicht bezahlt habe, sondern nur den Differenzbetrag ausstehend bleibt, nicht, dass ich böse Post bekomme.
Oh oh.
Und am Freitag oder Samstag, was hatte ich im Briefkasten?
Den Mahnbescheid.
Zur Zwangsvollstreckung. Der ist ein 4 Seiten langer Brief.
Zwangsvollstreckung
ist mir jetzt angedrückt.
Jetzt stelle ich mir gerade, wie du schon wieder Herzrasen kriegst.
Und da steht
extra
jetzt drin,
ne?
Da steht jetzt drin, was ich alles, was sie mir auch alles, also die entziehen mir die OGS, wenn ich jetzt nicht bezahle.
Ja, man
die
kriegt ein bisschen
mir den
Angst,
Kindergartenplatz. Ich weiß gar nicht, also 4 Seiten. So, ich schlechter Bürger.
Was hast du dann gemacht?
Gar nichts. Jetzt überweise ich gleich mit einem Kaffee. Und dann vorher rufe ich noch die Stadt an und bedanke mich für das nette Schreiben.
Wobei, was jetzt schon mal gut ist, und jetzt sind wir beim Thema Scheitern, ist, du hast es geschafft, den Brief aufzumachen. Weil du nicht wusstest, was drin war, oder weil du hattest du da keine böse Intention hinter erwartet, oder?
Nee, hinter diesem Brief, weil ich mich ja auch so gut gekümmert, also ich hatte gedacht, ich hätte mich ja so gut gekümmert.
Und da
Habe
hast du
ich?
mit nichts gerechnet, ne?
Nee.
Weil das ist das Interessante und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sehr viele Leute auch betrifft und bewegt, ist nämlich Scheitern. Scheitern ist nicht negativ. Ich möchte das jetzt gerne entnegativieren, ja? Weil Scheitern ist ja auch ein Synonym, nennen wir es mal, für Misserfolg. Weil Scheitern bedeutet, wenn du etwas tust, also du nimmst dir etwas vor, du tust etwas und das, was du tust, führt nicht zum gewünschten Erfolg, sondern du hast einen Misserfolg in dem Ganzen. Dann ist es ja, dass es misslungen ist, also du hast es nicht zum Abschluss gebracht. Aber das Entscheidende ist, du hast es versucht. Ein großes Problem ist, dass viele Menschen vielleicht, wenn sie etwas tun wollen, gar nicht erst es versuchen, aus Zweifel heraus. Also sie zweifeln an sich und an der ganzen Sache, versuchen es gar nicht. Das heißt, sie kommen gar nicht erst zum Scheitern.
Das ist das Gute daran. Wenn man es erst nicht versucht, dann scheitert man eben auch nicht.
Nee, das sehe ich aber anders.
Nee, das war ja jetzt ja nur das
Ach
Resultat,
so,
wollte ich
das, ach
dir
so,
sagen,
das.
warum das so viele nicht machen. Weil sie eben denken, dann scheitere ich nicht. Ich mache das ja nur selten.
So,
Aber.
das Ding ist ja, genau darum geht's. Das Ding ist, warum haben so viele Menschen, und es gibt sicher, ich muss das mal überlegen, gut, ich bin ja jetzt nicht der Typ, der Dinge nicht versucht, deswegen ich bin ja so ein Platz ja so überall rein, ich mach das einfach. Aber warum haben so viele Menschen Angst, Dinge zu versuchen, Dinge zu tun und bleiben in dieser Zweifelphase hängen, anstatt sie give it a go, ja, versuch's halt. Wenn du scheiterst, scheiterst. Und interessanterweise, die Anzahl der Leute, die dann scheitern bei dem, was sie tun, die ist ja gering. Die haben es ja versucht.
Ja, ich kann das, ich probiere mich gerade so reinzufühlen und ich müsste jetzt überlegen, wann ich wirklich überlegt habe, etwas nicht zu machen, weil ich Angst habe zu scheitern. Mir fällt jetzt gerade auch nichts
Aber
ein.
guck mal, wie lange du zum Beispiel gebraucht hast mit der Entscheidung. Gut, das ist vielleicht nicht Scheitern, aber das ging ja auch um die Entscheidung, dich selbstständig zu machen. Das war ja nicht, du hattest den Wunsch, hattest du ja schon, ne? Und du hast aber diese Zweifel gehabt, die immer so ein bisschen so genagt haben, mache ich das jetzt, schaffe ich das? Also nehmen wir jetzt mal wirklich, nehmen wir mal so, finde ich, so ein praktisches Beispiel, wie in die Selbstständigkeit zu gehen. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Man hat ja, wenn man angestellt ist, hat man ja sehr viele Vorteile auch. Wenn du krank bist, rufst du einen Arbeitgeber an, sagst, ich bin krank, ich komme nicht, Lohnfortzahlung beim Urlaub und so weiter. Du brichst dir ein Bein, die Krankenkasse übernimmt nach 6 Wochen und so weiter. Also alles, was dazu gehört. Jetzt bist du selbstständig, das heißt, du kannst nicht sagen, ja, ich bin krank, kannst du schon sagen, aber dann kommt halt kein Einkommen. Urlaub musst du planen, du musst für Vertretung sorgen. Du musst die Versicherung alle selber bezahlen. Du musst dich, jetzt komme ich, jetzt lacht sie schon wieder, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung. Also diese ganzen Sachen, die wir so als selbstverständlich nehmen, die kommen ja auf einen zu. Und ich finde auch schon, dass eine finanzielle, vielleicht herausfordernde Situation auch Zweifel auslöst.
Absolut.
So,
Und
und jetzt.
ich möchte aber an dieser Stelle sagen, wenn du so ein langes Ziel, also ich finde so eine, ich gehe in die Selbstständigkeit oder ich nehme mir Räume auf, um eine Praxis zu gründen, dann ist das ja auch nichts, was du nach 2 Wochen sagst, so, jetzt habe ich das geschafft. Also
Ja.
ich bin ja quasi noch im Prozess.
Ja, es
Also
ist
es
halt
gibt
eher
die
so ein
Praxis
Marathon. Sollen wir
jetzt,
sagen, es ist so ein Marathon?
ja, es ist
Also.
so ein längerer Zeitabschnitt und ich glaube, ich tendiere als Typ dazu, wenn ich solch großen Sachen mache, dass ich hadere. Kennst du das?
Ja.
Also also alle 4 Wochen kommt so ein nachts ganz aus
Ach,
dem
jetzt akut
Dunkeln,
auch.
immer, ja, immer noch. War das eine gute Entscheidung? Bist du jetzt
Aber findest du
damit?
jetzt hadern im Sinne von zweifeln? Also du nutzt jetzt extra nicht das
Ja.
Wort zweifeln, sondern sagst du jetzt hadern, damit es
Hadern,
sich so
zweifeln
dramatisch
ist ja
anhört? Oder?
ähnlich, ne? Ist
Ja,
das eine
deswegen.
schlimmer als das
Nee,
andere?
deswegen frage ich, fand ich ganz interessant.
Ja, also spätestens, wenn ich krank bin, dann kommt das immer. Ne, oder wenn ich so eine Post kriege, Rentenversicherung, zahlen Sie 4.000 Euro. Oder Steuererklärung,
Ja, da
Nachzahlung.
zweifle ich aber eher am Bescheid. Also an
Ja, du zweifelst am Bescheid, aber die meisten Menschen, glaube ich, zweifeln dann nicht den Steuerberater an.
Doch.
So, nee, die meisten
Unterschied zwischen mir und dem Rest der
suchen
Welt.
die Schuld bei sich selber.
Da bin ich aber sehr gut auch im Ursachen bei mir selber suchen, aber da nicht.
Ja. Das ist total schön. Ja, das ist, glaube ich, das. man immer dieser sichere Weg, der bequemere Weg, also man gewöhnt sich. Ja, die
Komfortzone.
Sich, das ist
so,
die Komfortzone.
Wir sind in der Komfortzone. Und das Interessante ist, dass wir aber aus der Komfortzone ausbrechen müssen, um weiterzukommen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur, ich fand jetzt die Selbstständigkeit ein schönes Beispiel, weil wir das natürlich auch gewohnt sind. Wir wachsen ja auch so auf, sagen wir mal, studier, mach eine Ausbildung, mach was Gescheites, geh in den Job und dann ist erstmal Ende. So, dann fragst du dich, was, da musst du, da kommst du irgendwann an einen Punkt in dem Leben, wo du sagst, da muss ja da was kommen. Dann kommt vielleicht Familie, da kommen Pläne, da kommt eine Selbstständigkeit, da kommen spirituelle Weiterentwicklung, was auch immer. Ich bin ja eigentlich auch das beste Beispiel. Also meine absolute Komfortzone ist, wenn du es jetzt beruflich siehst, ist die Medizin gewesen. Da bin ich, fühle ich mich heimisch. Also meine Komfortzone war immer so, um es jetzt mal räumlich zu sagen, der Schockraum, ne? So. Mhm. Und was ich ja dann gemacht habe, auch bei der Frage, auch was Jobwechsel anging, das war für mich sehr herausfordernd. Oder auch zum Beispiel der Gang in die Öffentlichkeit, die Entscheidung, möchte ich das wirklich oder nicht? Das sind ja alles Dinge, wo ich aus meiner Komfortzone herausgegangen bin. Auch Trennungen, von Menschen, von Freunden, von einer Scheidung oder was auch immer. Das ist alles außerhalb der Komfortzone. Und interessanterweise, wenn man das ja tut, ist ja egal, wie klein dieser Schritt aus der Komfortzone ist, ist ja für jeden individuell, dann wachsen wir daran. Und dann können wir scheitern. Ja, können wir. Ohne Frage. Aber jetzt stell mal vor, wir tun es nicht. Jetzt stell dir das vor.
Das wäre ja eine sehr langweilige, graue Welt.
Nee, es wäre super. Weil wenn wir nicht scheitern, dann lernen wir was dazu. Dann sagen wir, guck mal, was ich kann.
Ja, ich meine, wenn wir uns nicht wagen.
Wenn wir uns nicht wagen,
ja, dann wäre es langweilig.
Ich meine, das sehen wir doch, also ich sehe es, wenn du so die Kinder dir anguckst, jeden Tag in der kindlichen Entwicklung. Oder wenn du jetzt ein kleines Kind anguckst, bis das erste Mal läuft. Das wird versucht und versucht und versucht. Das Kind könnte ja auch, und überleg mal, das heißt ja, dass es in uns drin ist. Und in uns drin ist, Dinge zu versuchen, bis wir es können. Das ist in uns drin, sonst würden wir uns überhaupt nicht weiterentwickeln. So ein Kind sitzt ja nicht.
Jetzt kriege ich aber einen Gedanken. Eieiei.
Jetzt bin ich gespannt. Halt den fest. So ein Kind sitzt ja nicht 12 Monate auf dem Hintern, um dann auf einmal zu sagen, so, jetzt ist heute der Tag, jetzt kann ich laufen. Dann steht es auf und läuft. So ist es ja nicht. Es ist so, es wird gekrabbelt, es wird versucht, es wird aufgestanden, es wird hingefallen, es wird ein bisschen gelaufen, es wird wieder hingefallen, bis zu dem Moment, wo es auf einmal geht. Aus dem Nichts fast heraus. Mhm. Das würde aber nicht passieren, wenn das Kind die ganze Zeit in der Ecke sitzt und sagt, so, man hole mich ab, ja? Mhm. Ich laufe dann, wenn ich Lust habe, jetzt. Also,
wär auch schön.
Das wäre auch schön. Aber so ist es ja. Und das Ding ist, guck mal, guck dir Kinder, ich finde, das ist auch ein super Beispiel. Guck dir kleine Kinder an, egal bei was sie neu machen, neu tun, die scheitern permanent. Aber wenn die nicht scheitern würden, würden die nicht weiterkommen.
Das ist so.
Jetzt, was ist dir eingefallen?
Mir ist eingefallen, warum die Menschen sich heutzutage nicht mehr trauen.
Jetzt, okay.
Das ist
jetzt,
jetzt bist du ganz
jetzt
irritiert,
ich jetzt,
ne? Das liegt an unserem Schulsystem. So, da habe ich es nämlich jetzt. Du hast es sogar gesagt gerade. Ja. Und wenn wir den ganzen Tag nur still sitzen würden, würden wir es nicht lernen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wir unseren jungen, kleinen, ja, ab dem Moment, wo sie 6 sind und wir sie einfach in den Frontalunterricht setzen und da hinsetzen und sagen, so, und so geht das jetzt. Und zwar nur nach diesem Prinzip.
Und 6 Stunden am Tag.
Und zwar 6 Stunden mindestens am Tag. Da haben wir den Kindern wunderbar einige Jahre lang erklärt, wie man sich eben nicht frei mit Fehler machen und Fehler machen dürfen vor allen Dingen, frei entwickelt. Den wird es doch abtrainiert. Ist mir jetzt gerade gekommen in den Kopf.
Das
Weil
stimmt.
Wir so nicht sind, wir Menschen. Wir kommen nämlich auf die Welt und du hast es gesagt, wir wollen ausprobieren,
wir wollen
Fantasie haben, wir wollen unseren eigenen individuellen Weg gehen. Und dann kommt da jemand mit 6 und sagt, und jetzt lernen wir das so. Und zwar erstens im Sitzen, ja, und die Kinder, die dann anfangen mit dem Fuß zu wippen, die sind unruhig, die haben ADHS, also ich übertreibe, aber du weißt, was ich meine. Also es
für
passiert,
manche Kinder ist halt Sitzen nichts.
Genau, für manche Kinder ist Sitzen nichts, lange Sitzen und vor allen Dingen Lernen ist im Sitzen auch eigentlich nicht sehr klug. Ja, wir Kinder, wir lernen ja am Brusttrinken zum Beispiel, dass unsere Gehirnzellen sich besser verknüpfen, habe ich gelernt in meiner Ausbildung, bei der Nahrungsaufnahme.
Deswegen
das heißt,
lernen meine Kinder Vokabeln mit Hüpfball.
Das ist gut, weil Kinder, die sich bei der Nahrungsaufnahme umgucken zum Beispiel, immer in andere Positionen, werden klüger. Also anscheinend hat die Gehirnentwicklung was damit zu tun, wenn wir bei dem Lernen essen. So
das heißt
zumindest
also ein Hoch für die Kinder, die rumtouren am Esstisch.
Ja, und die gestillt wurden vor allen Dingen. Ein Hoch auf die Muttermilch.
Ja, großartig. Also meine Kinder, mein Sohn vor allen Dingen, also gestillt wurden sie beide, aber turnt am Esstisch. Also lassen. Über Tische und Bänke.
Da sprechen wir später drüber.
Ich möchte das nämlich nicht so lassen.
Aber ich glaube wirklich, dass wir die Kreativität den Kindern abtrainieren in unserem normalen jetzigen Schulsystem. Freies, ich darf so rechnen, das sehe ich ja auch an meinem Kind, ich darf so rechnen, wie ich will, ich komme zum Ziel, kriege der Punktabzug. Es muss so gemacht werden, wie die Lehrerin das wünscht. Ja,
aber was man schon sagen kann, man lernt auf jeden Fall scheitern im Schulsystem.
Man lernt scheitern im Schulsystem und man
das wäre positiv.
Und jegliche, naja, aber dadurch, die werden nicht, sind nicht sehr motiviert, ne?
Nee, ich wollte gerade das nämlich auch sagen, das war so ein bisschen jetzt provokativ auch gemeint. Das ist das nämlich, dass es gibt dann Scheitern und Scheitern, weil nehmen wir wieder das Kind oder nehmen wir gar nicht das Kind, nehmen wir mich. Jetzt komme ich ja mit meinem Beispiel am Wochenende. Ich beim Springreiten. So. Wenn ich etwas tue, was ich gerne tue, aus vollem Herzen, ja, und dabei habe ich einen Misserfolg, dann ist das ein positives Scheitern, weil ich nutze, also im besten Fall, ne? Das ist jetzt leider nicht bei allen so, aber bei mir ist es so, ich nutze das dann, überlege das, was war die Ursache, was war der Grund, was kannst du besser machen, was ist schiefgelaufen, weil ich dann daraus wachsen will. Wenn du das mit dem Schulsystem vergleichst, ist was anderes. Da lernst du scheitern und du lernst, demotiviert zu werden. Geil wäre ja, wenn du dieses Gefühl des Scheiterns quasi in was Positives umwandelst und sagst, okay, pass auf, das hat so nicht geklappt. Wie kann ich das jetzt machen, dass es wieder klappt oder dass es anders klappt? Mhm. Und das stimmt, da ist gerade, was das Schulsystem angeht, ist da noch sehr viel Luft nach oben, weil es ist, finde ich, darauf ausgelegt zu scheitern, weil wir natürlich auch alle in einen Topf werfen, alle gleich behandeln, alle gleiche Themen, alle gleich schnell.
Alle gleich errechnen.
Alle sind ja, ne, sind ja gleich. Und das ist ja schon ein Problem. Nur das werden wir jetzt nicht lösen, das Scheitern in der Schule. Da könnte man das eher nur so ein bisschen positiv sagen. Und ich versuche meine Kinder.
Ich wollte dir damit begründen, warum wir uns nicht mehr trauen.
Das ist richtig, habe ich verstanden.
Das ist der Grund.
Aber so gehe ich aber meinen Kindern auch dran. Also wenn jetzt da eine 4 kommt in der Mathearbeit oder so, dann versuche ich das umzudrehen. Ich versuche dann zu sagen, pass auf. Die 4, verstehe ich, dass du dich ärgerst, ne? Und jetzt gucken wir, wo das richtig war und was nicht und was hast du nicht verstanden. Aber was können wir jetzt positiv daraus lernen? Es geht ja gar nicht um die 4. Lernen ist ja daraus zu sehen, okay, das war das, was ich noch nicht konnte. Und jetzt erst recht, aufgrund des Scheiterns, bin ich motiviert und will eine bessere Note.
Und ich sage dir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, schwer. Bei mir klappt das nicht.
Nein, und das ist
es hat
Kinder
mich noch,
schwer. Genau.
Noch ja. depressiver gemacht, kann genau. ich dir sagen. Ich könnte schon heulen, wenn ich nur drüber spreche, weil das so einen Druck erzeugt in dem Kind, wenn es das aber nicht kann, weil es die Basis nicht verstanden hat. Und wenn das Elternteil, das ist jetzt bei deinen Kindern nicht so, ne? Aber ich glaube, dass das, wenn es dich einmal überfordert hat, dann kommst du damit.
Doch, das hatten wir ganz eklatant habe ich das bei einem meiner Kinder gerade in.
Ja, du hast
das
hingekriegt.
Aufgrund von Corona, auch gesehen, was das bedeutet. Da wurde nicht wirklich, da war nicht wirklich viel Unterricht und so weiter. Dann kam die weiterführende Schule. Das ist alles so mitgelaufen. Das Kind hat das erste Mal realisiert, verdammt nochmal, so easy peasy, lem squeezy wie in der Grundschule, ich muss nicht lernen und alles läuft, ist das nicht. Und ist dann in so eine Situation gekommen zwischen Überforderung, weil auf einmal, ne, zwischen nicht erlerntem zu lernen, das ist ja auch in der Corona-Zeit ein Riesenthema und das trifft ganz viele Kinder und das hat meine auch getroffen, dieses hinten rüberfallen. Und das quasi wieder, also das war ein Riesenthema. Also da reinzukommen, es aufzuholen und so. Und da musste ich mich auch selber disziplinieren, da nicht zu viel Druck aufzubauen, beziehungsweise den Druck wieder rauszunehmen und zu sagen, okay, pass auf, es ist jetzt so. Nehmen wir es mal in Noten ausgedrückt, es ist jetzt mal die 5 in Englisch, ist jetzt so. Aber das wird nicht die 5 in Englisch bleiben, nur wir können jetzt nicht den Anspruch haben, von 5 auf 1 zu gehen. Ne? Wir arbeiten uns von 5 auf 4 auf 3 und wenn wir die 3 haben, freuen wir uns, machen wir Applaus, wenn wir dann richtig Bock haben. Und dann kommt das aus dem Kind selber. Dann kommt vielleicht der Anspruch, sagen, boah, jetzt hätte ich doch gerne die 2. Aber das kann man nicht, man kann nicht als Eltern sagen, so, jetzt hast du die 5 und jetzt gibt es die Nachhilfe und jetzt ab morgen hast du nur 2. Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem und das demotiviert die Kinder. Und wenn du Kinder hast mit langem Atem, die sagen, okay, ich sehe das als langes Ziel, 2 Jahre, ich möchte gerne, keine Ahnung, in der 8. Klasse eine 2 in Englisch haben, das ist mein Ziel. Da weiß ich aber, ich muss die 4 und die 3 noch vorher nehmen. Ist das was anderes, als wenn du ein Kind hast, was daran kaputt geht, dass es eine 4 schreibt? Ist ja auch so ein bisschen so eine persönliche Sache. Und ich glaube, dass das für ganz viele ein Problem ist. Aber um nochmal zurückzukommen zum Scheitern, ist, ich finde, dass, oder ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ein Großteil der Menschen, der größte Teil der Menschen, nicht ihre Potenziale abruft und abrufen kann, weil sie Angst haben zu scheitern.
Ja, weil unsere Kinder vielleicht auch nicht mehr, oder wir wahrscheinlich, wir haben es jetzt als Eltern, wir haben die Möglichkeit, das besser zu machen, aber vielleicht fehlt da auch Mut.
Das ist sicherlich auch dabei. Ich rede jetzt von Erwachsenen. Ne? Ich finde, Kinder, das ist so ein bisschen, da kriegt man
die
so von
oben
drauf.
Die sind noch mutig bis zur Grundschule.
Genau.
Dann geht es stark bergab. Aber erstmal sind Kinder ja von Natur aus mutig und irgendwie durch erzieherische Maßnahmen und dann vielleicht noch von außen durch Schulsystem geht der Mut verloren.
Ja, aber ich finde, man kann das nicht nur auf Kinder irgendwie beziehen. Guck mal, wir sind doch alle in der Lage, theoretisch jeden Tag uns neu zu entscheiden. Und ich finde, ein ganz großes Problem ist, dass viele Menschen einfach unzufrieden sind und vielleicht andere Dinge gerne machen würden. Ihnen aber, wie du gesagt hast, der Mut fehlt, ein Stück weit auch aus Angst, und Angst ist ein schlechter Berater, zu scheitern.
Oder Gewohnheit.
Gewohnheit, genau, das ist, oft ist es ja eine Mischung. Man kann das, glaube ich, gar nicht sagen, ob es nur Angst oder nur Gewohnheit oder so. Es ist so eine Mischung, glaube ich. Es ist fehlender Mut, es ist Gewohnheit, es ist sich eingerichtet haben. Und irgendwie sitzt man dann so da und träumt sich in eine andere Situation und träumt sich, ach, wie wäre das doch schön, wenn. Aber mehr als träumen ist da nicht und es fehlt dann die Umsetzung. Ich habe ein super Beispiel. Ich kriege sehr viel Feedback von Menschen, die mir jetzt schon lange folgen, die auch meine Bücher gelesen haben, die auch sehr oft bei meinen Lesungen waren, und da gibt es die ein oder andere sehr schöne Geschichte von Menschen, die sich dadurch haben inspirieren lassen, gerade durch vor allen Dingen mein Kapitel in meinem zweiten Buch, dieses Lebe jetzt, dass dadurch, wenn man sehr viele Dinge sieht und sehr viel weiß, wie das Leben auch schnell zu Ende sein kann oder schwere Schicksalsschläge einen beeinflussen können, dass man Dinge, die man immer schon machen wollte, jetzt tut. Und damit meine ich nicht nur rausgehen, spazieren oder eine Weltreise, sondern wirklich auch Dinge, eine berufliche Veränderung, eine Trennung, also wirklich die Impact haben auf das ganze weitere, was da noch kommt. Also man soll seine Träume sich erfüllen, ne? Weltreise machen oder Bungee-Jumping oder mit der Freundin irgendwie, keine Ahnung, Tattoo machen. Also das meine ich, aber ich meine das auch in Bezug auf die Ausrichtung des Lebens. Und da sind einige bei, und das bewegt mich immer wieder, die gesagt haben, ich habe jetzt den Mut gefasst, ich hatte das immer in mir, ich wollte das, ich träumte mich immer dahin. Mhm. Mir fehlte aber so dieses trau dich. Und ich hatte Angst zu scheitern. So. Und ja,
schlimm, dass wenn man aber Ideen hat und in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, Familienkreis mitteilt, kriegt man auch ganz oft von außen, ach ja, das hatten
so, und das
schon
haben
viele
die mir
vor,
nämlich gesagt,
das wollte ich
und
sagen.
Genau, und das haben die mir nämlich gesagt, dass sie gesagt haben, ich habe das in mir gehabt, und immer wenn ich das auch nur angesprochen habe,
kriegst du sofort,
mein Gott, jetzt bist du schon 35,
lass
musst
das
du
doch.
Das, ne,
muss,
oder so.
Wird eh nix.
Und du warst so die Einzige so von außen, die, ich kenne die ja auch gar nicht persönlich, sondern das ist dann ja, weil die mich dann besuchen bei Lesungen oder beim Buch lesen, aber die mir das dann als Feedback geben, wo ich das Gefühl hatte, dass das, was ich mir vornehme, also, dass du das nachvollziehen kannst und mich motivierst. Und da sind wirklich Menschen, die haben mit 30, 40 gesagt, ich wollte immer einen Rettungsdienst, eine Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter. Jetzt Umschulung von, oder eine neue Ausbildung von einer Mitarbeiterin im Krankenhaus, die vorne am Empfang saß, die immer Pflegekraft werden wollte, die macht jetzt eine Ausbildung in der Pflege.
Mega.
Ja, so, ne? Oder jemand, der gesagt hat, seit 4 Jahren weiß ich, dass ich unzufrieden bin, dass ich mich scheiden lassen will. Aber ich habe 2 kleine Kinder, ich kriege das nicht hin. Mein Leben ist, ich konnte es nicht. Jetzt habe ich all meinen Mut zusammengenommen für meine Tochter. Ich habe meine Tasche gepackt, ich bin ausgezogen, ich bin 600 Kilometer weg. Ich habe den Mut gefunden und ich bin dankbar. Es war eine scheiß Zeit, aber ich bin froh, dass ich aus meiner Komfortzone ausgebrochen bin. Was ich damit sagen will, ist, das sind ja nur einzelne Beispiele, aber das bedeutet für mich, dass ganz viele Menschen zu Hause sitzen oder wo auch immer sitzen und Angst haben, aus der Komfortzone auszubrechen, weil sie scheitern können. Und du wirst nie wissen, wie das ausgeht, wenn du deine Koffer packst und 600 Kilometer weiter bist. Du wirst nie wissen, wie das ist, wenn du einen sicheren Job aufgibst und wieder eine Ausbildung anfängst. Hat ja auch noch ein paar andere Sachen, ne? Hm. Finanzielle Einbußen und was weiß ich was. Das wirst du nie erfahren, wenn du es nicht machst. Aber wenn du es machst, dann wirst du, glaube ich, eine innere Stärke bekommen und eine Größe, ein Rückgrat, was auf einmal gerade wird und sagt, und ich habe es geschafft.
Ja.
Und das ist auch ein Riesenproblem, dieses Umfeld, was dann auch noch da in das gleiche Horn tutet. Du brauchst dann Leute, die dich motivieren, die sagen, weißt du was, geil.
Also machen wir nicht nur Glückstelefon, sondern wir machen jetzt auch
Motivationstelefon. Haben wir auch noch. Ja, aber ja, wirklich. Super. Und das ist ganz wichtig, Leute. Scheitern ist, also Misserfolg. Achtung, da steckt ja das Wort Erfolg schon drin. Im Wort, ne? Also es ist ja nicht ohne. Bei Zweifel steckt kein Erfolg im Wort. Ja? Also Misserfolg bedeutet, dass ich etwas getan habe, etwas versucht habe und ich war nicht erfolgreich. Bei Zweifel habe ich es gar nicht versucht.
Hm.
So, wie kriegen wir jetzt Hausaufgabe? Wie kriegen wir jetzt die Leute? Ich möchte ja noch meine Geschichte erzählen, jetzt vom Wochenende. Deswegen will ich doch eigentlich mit dir darüber reden. Du warst ja live dabei bei meinem Springturnier.
Misserfolg oder was?
Ja, bei meinem Misserfolg. Aber es war gar kein Misserfolg. Ich werde dir jetzt auch erklären, warum. Also, ich habe wieder so viel gelernt, das kannst du ja gar nicht dir vorstellen. Das weißt du auch noch gar nicht, was ich alles gelernt habe. So, auf jeden Fall, ich bin ja jetzt unter die Springreiter gegangen, ne? Der eine oder andere hat es ja verfolgt. Also, ich erfülle mir ja jetzt in meinem hohen Alter mit 41 einen Kindheitstraum, ne? So, bin ja dabei. Hab ja mein Pferd, was ja auch verstanden hat, dass das lieber springt. Geil. Also, wir beide, sie konnte es nicht, ich konnte es nicht, wir beide machen das jetzt zusammen, haben uns überlegt, ne? Was super ist, weil man muss ja von klein anfangen und es macht Spaß und man macht es zusammen. So, bis jetzt hat das auch mal wunderbar geklappt, weil das Pferd einfach auch astrein war. Es ist ja beim großen Preis von Mülheim am Freitag. Das ist ja auch so eine Sache. Bei mir ist ja immer alles der große Preis, weil es ist eine Ansichtssache. Für mich ist das der große Preis.
Ja, klar.
So, auf jeden Fall A-Springen in Mülheim, großer Preis. So. Es passierte Folgendes, Pferd war super drauf, super auf dem Abreiteplatz, alles war gut, Sprung 1 mit Publikum, Pferd zog, wunderbar, Sprung 2, das hat sie noch nie gemacht, Vollbremsung, verweigert.
Ich bin fast von der Bank geflogen.
Vor Schreck?
Ja, ich stand ja auf der Bank, verbotenerweise, war ich rebellisch. Ja, ich habe dich gefilmt. Aber ich habe mich so erschreckt, dass ich neben das Handy geguckt habe.
Ehrlich?
Ja, sicher. Und dann
das weiß ich gar nicht. Gut, dass ich noch
bin ich fast von der Bank geflogen.
Vor Schreck?
Ja.
Weil du jetzt dich erschreckt hast, dass ich runterfalle oder dass das Pferd gebremst hat.
Ja,
oder
ich war einfach irritiert.
Du warst irritiert. Ich war auch irritiert, sie auch übrigens.
Mhm.
Da bin ich nochmal angeritten, dachte ich, okay, vielleicht bin ich scheiße angeritten. Reiterfehler, kann ja sein, war scheiße, also nochmal in Ruhe.
Ist man dann, darf ich mal fragen, ich bin noch nie so hochgesprungen, ist man dann ein bisschen selber so angespannt dann beim zweiten Mal? Weil man denkt,
erstmal war es tatsächlich ja das erste Mal für mich in einer Turniersituation, dass mein Pferd verweigert hat.
Aber beim Training hat sie das schon mal gemacht, oder?
Nein, die verweigert nicht.
Also du hast das noch nie erlebt?
Nein, ich habe einmal das erlebt, dass ich sie ganz blöd, das war meine Schuld, ich blöd angeritten, sie wollte irgendwie noch retten und das endete dann, dass wir quasi halb im Sprung standen, da habe ich in die Sprungständer gesetzt. Da hat sie sich wehgetan und dann hat sie gesagt, ich möchte nicht mehr und dann mussten wir kurz Pause machen. Und danach noch mal quasi im Trab über ein ganz kleines Kreuz, damit sie das Vertrauen wieder kriegt, sie kann da drüber. Dieses Pferd ist ein extrem ehrliches Pferd. Die macht nicht aus Frackigkeit, verweigert die.
Habe ich keinen Bock oder so.
So, gib es nicht. Also deswegen war ich schon irritiert, dass die, muss man dazu sagen, der zweite Sprung war der niedrigste Sprung des ganzen Parcours. Das war der von meiner Denke. Das war ein Selbstläufersprung eigentlich. Das war irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, 30 Zentimeter hoch, also im Endeffekt war es höher, aber von oben sieht es so aus. Überhaupt keine Herausforderung jetzt von der Höhe, auch nicht vom Anreitweg, also nichts, wo ich jetzt irgendwie, es war einfach ein Sprung, auf den ich gerade zugeritten bin. So, in meiner Denke, Achtung. Deswegen war für mich auch völlig klar, dass sie da drüber geht. Ich hatte dann macht die eine Vollbremsung, aber auch lieb. Die hat ja nicht vollgebremst, dass ich da vorne über, die hat ja auf mich aufgepasst noch. Naja, und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, weil ich nicht wusste, reitest du nochmal an. Nochmal angeritten. Diesmal richtig im Handgalopp, gerade, ich denke jetzt. Sogar noch ein bisschen mit Sporen und ein bisschen mit, also motiviert, Pferd parkt wieder. So, und da spätestens wusste ich, das stimmt was nicht. Also, und zwar nicht, das ist keine Frackigkeit, kein Böse, das Pferd, so, was habe ich gemacht? Erstmal alles gesagt, brav, brav, alles gut, beruhig dich. Bin zum Richter-Dings geritten und habe gesagt, ich möchte noch einen Gehorsamkeitssprung machen, weil das Pferd springt. Es ist nicht, dass das Pferd nicht springt. Ich möchte jetzt einfach nur mit dem guten Gefühl vom Platz gehen, das Pferd loben und sagen, fein gemacht, dass sie ein gutes Gefühl hat. Haben die gesagt, natürlich, kannst du machen, da bin ich nochmal außen rum.
Dann darf man sich einen Sprung aussuchen.
Ja, ich bin dann nochmal den ersten geritten, weil ich fand den als Herausforderung, weil das Publikum da war. Mhm. Ne? Also ich wollte nochmal diese, das fand ich am schwersten, deswegen bin ich nochmal ganz außen rum galoppiert, Sprung genommen, hat sie hervorragend gemacht, brav, Pferd überschwänglichst gelobt, vom Platz runter. So, jetzt interessant. Ich vom Platz. Ich habe nicht einmal gedacht, ich bin gescheitert. Interessant. Also ich hätte jetzt von mir gedacht, logischerweise, Parcours nicht abgeschlossen, Hand gehoben, abgeklingelt, eliminated. Ich müsste jetzt stinkesauer sein. War ich gar nicht. Ich war total glücklich, habe das Pferd gelobt. Ich habe gesagt, weißt du was, das war richtig gut. Das war richtig gut und ich werde jetzt rausfinden, was das Problem
war. Hast du gesehen, dass nach dir die Reiterin reingekommen ist, was die gemacht hat?
Den Sprung gezeigt?
Nee, die ist zu dem Sprung hin und das Pferd ist weggegangen von dem Sprung.
Ja, pass auf.
Und dann musste sie nochmal dahin und hat, dann habe ich gedacht, was ist mit dem Sprung nicht in Ordnung, ja, wenn das Pferd, was gerade reingelaufen kommt,
ja,
auf den Platz, an diesem Sprung stehen bleibt und scheut.
Interessanterweise sind ja an diesem Sprung, glaube ich, einige Pferde ausgeschieden.
Ja, jedes zweite.
So, und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich gehe ja analytisch dran und habe dann gesagt, okay, mein Pferd, also definitiv beim zweiten Mal anreiten kein Reiterfehler, beim ersten auch nicht, ich habe es gesehen auf dem Video. Also ich habe nichts Schlimmes getan, ich habe das Pferd gerade auf den Sprung zugeritten im flüssigen Galopp. Die kam aus dem ersten, das war wunderbar so, also alles richtig gemacht. Das Pferd ist kein Pferd, was einfach verweigert, also die ist nicht so, dass ich Schiss haben muss, wenn ich mit der auf den Parcours gehe, dass die verweigert, das war das erste Mal. Die ist nicht böse, also die ist nicht frackig, ne? Gibt's ja so Pferde, wo du manchmal sagst, nee, ich habe heute keinen Bock, Mittelfinger, tschüss. Mhm. Überhaupt nicht. Ich dachte, da muss was anderes sein. Dann habe ich mir nochmal auf dem Video den Sprung angucken. Ich sage dir, die hat den Sprung nicht einschätzen können. Das war ein Sprung, das hat die, kennt die nicht, ich kannte den auch nicht. Und wenn du den auf dem Foto, auf dem Video siehst, normalerweise haben die Sprünge ja Farben,
dicke Balken
voneinander abgetrennt. Da kommt dann einmal rot, weiß und das ist quasi vertikal abgetrennt.
Ja, genau.
Das waren horizontal dünn gestrichen schwarz-weiße Stangen, lackiert. Das heißt, es sah im Endeffekt aus wie, ja, wie sah das aus? Schwarz-weiß, dünn lackiert, wie eine Stromlitze fast.
Was ist das?
Wie die Weideabzerrung abgetrennt ist. Pferde können ja nur schwarz-weiß sehen. Und wenn die sozusagen, es kann sein, dass die das überhaupt nicht, das Schwarz gar nicht wahrgenommen hat, weil im Gegenlicht sah der Sprung aus, dann lag unten noch eine Planke, die hat diesen Sprung nicht taxiert. Die konnte nicht sehen, wie breit ist der,
wie
hoch ist der, wo ist der zu Ende, was ist das? Und das Gefühl hatte ich nämlich, dass ich gedacht habe, die hat irgendwas, kann die gerade nicht einschätzen. Und was machen wir? Was ist unsere Reaktion, wenn wir was nicht einschätzen können?
Stopp.
So, ich würde nicht irgendwo runterspringen, wo ich nicht wüsste, ist das, wie hoch ist das? Also ich nicht. Ist ja ein Überlebensreflex. Was macht sie? Ich sitze da oben auf dem Rücken. Tut mir leid, kann ich nicht einschätzen? Mache ich nicht. Es wäre ein Riesenfehler gewesen, dieses Pferd zu bestrafen, auf den Arsch zu hauen, die zu bestrafen dafür. Ich bin so froh, dass ich das richtig für mich taxiert habe und gesagt habe, du machst das nicht sonst. Außenrum, Pferd gelobt, Pferd runter. Ich habe meinem Trainer den Sprung geschickt, ohne was zu sagen. Gesagt, das Pferd hat verweigert, mach die nicht. Guckt er den Sprung an, sagt, jetzt wo ich den Sprung sehe, glaube ich, dass da ganz viele Pferde verweigert haben. Kann das sein? Ich so, ja, da ist fast, also ich will nicht sagen, jedes zweite Pferd, aber das war ein Ausscheidungssprung.
Gibt es denn für so Sprünge keine festen Vorgaben?
Doch, aber das ist natürlich jetzt ein A-Springen. Das sind ja jetzt nicht die mega erfahrenen Pferde. Gibt auch viele erfahrene Pferde, aber es ist ja nicht so ein hohes Springen. Es sind noch, also bei mir und Bella ist es so, es ist noch keine, wir müssen uns beide noch ein bisschen Sicherheit geben. Und sie war da unsicher und sie hat noch nicht die 200 Parcours absolviert, dass sie weiß, scheißegal, wenn die Carola da drüber will, dann gehe ich da drüber. Da hat sie auch das Selbstvertrauen noch nicht. Also sie muss auch noch selber entscheiden. Ne? Und von da an ist das ein Sprung, der war schwer. Der war einfach schwer. Und ich bin dem Pferd dankbar. Und ich sehe das nämlich, klar sind wir faktisch gescheitert. Also wir haben den Parcours nicht zu Ende gebracht. Es war ein Misserfolg auf der Liste. Also ja, wir sind ausgeschieden, wir sind dann abgeklingelt worden. War es aber für mich nicht. Ich war Ich war fast bewegt. Also ich war zu Hause, habe zu meinem Mann gesagt, ich kann so froh sein. Nee, wirklich, ich kann so froh sein, dass ich so ein ehrliches Pferd habe, was mich nicht in Gefahr bringt. Es hätte sein können, dass die da mit mir in den Ständer gerannt wäre, weil die nicht, ne, so. Und von da an war das für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, geil, wenn das nicht passiert wäre. Ja, aber wenn das nicht passiert wäre, jetzt habe ich gelernt, es ist nicht ein Selbstläufer. Also ich kann nicht immer davon ausgehen, dass immer alles von selbst läuft. Ich weiß, wo wir hingucken müssen, was wir üben müssen. Ich weiß, dass an einigen Stellen dann noch Vertrauen fehlt von ihr und mir. Also wieder Termin ausgemacht, üben, Reitstunden und so weiter machen wir sowieso. Was ich damit nur sagen will, ich wäre ja gar nicht an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt gescheitert bin, wenn ich gar nicht den Arsch in der Hose gehabt hätte und den Mut zu sagen, ich mache das jetzt. Weißt du, an der Bande zu stehen und immer davon zu träumen, wie schön das wäre, mal da auf dem Platz zu galoppieren, ist das eine. Aber das zu machen und von mir aus Ansprung 2 auszuscheiden. Egal, ich habe Sprung 1 genommen.
Ja, mega.
Du hast es ja gefehlt. Und wie habe ich dir genommen? Nein, aber, und das ist einfach, bitte jetzt mal, da geht es jetzt mal raus an alle Menschen, die sich was vornehmen. Ey Leute, macht das einfach. Und wenn
egal
er scheitert,
wie alt.
Egal wie alt. Und wenn er scheitert, dann scheitert er, dann guckt aber auch hin, warum.
Und erzählt uns danach. Also genau. Wir warten auf die Geschichten.
Wir warten auf die Scheitergeschichten, ja. Weil wir mögen Scheitergeschichten. So. Wir wollen nicht immer nur die Erfolgsgeschichten sehen. Und das ist nämlich auch das. Liebe Leute, nehmen wir mal das Beispiel Springreiten. Jetzt waren ja deutsche Meisterschaften in Balve, da Springen und Dressurreiten. Der oder die deutsche Meisterin im Springreiten oder im Dressurreiten, so eine Jessica von Bredow-Werndl oder jetzt auch auf Springen bezogen. Wir sehen immer nur den Erfolg. Wir sehen immer nur, boah, guck mal, ne? Weißt du, was die für eine Scheiße gefressen haben? Wie viele Misserfolge bei Leistungssportlern dahinter stecken, bis die da sind?
Ja, man sieht die machen immer ja auch nichts anderes. Ne?
Ja, aber man sieht immer nur diese, man sieht ja immer
diese
nur
Erfolge.
Den Erfolg. Man sieht nicht, was dahinter steckt. Und jeder Mensch, der erfolgreich ist, und Erfolg definiere ich jetzt nicht nur über Bekanntsein, über Geld, über eine Goldmedaille. Es ist auch, Kerstin, ein Erfolg, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache mich selbstständig und ich habe eine gut laufende Praxis, wo ich mich nicht mehr retten kann vor Frauen, die Kinder kriegen und ich weiß gar nicht mehr, wie ich die alle mache. Das ist ja auch ein Erfolg. Es ist ja egal. Also, ne? Erfolg ist ja für jeden individuell. Aber man sieht nicht, was dahinter steckt. Man sieht bei dir nur eine wunderschöne rosa Praxis, die wunderschön in Schuss ist, eine gut gelaunte Kerstin mit Herzen an der Wand. Man sieht ja nicht die schlaflosen Nächte, die Sorgen, die dahinter stecken,
viele Arbeit, viele
die,
Stunden.
Das Scheitern, die Tapete kommt von der Wand, die Farbe ist falsch. Was weiß ich, ne? Also das sieht man ja nicht. Aber liebe Leute, jeder, der Erfolg hat, hat sehr viel Misserfolge eingesteckt.
Ja.
Und das ist so.
Da hast du recht.
Und wir können ja nur wachsen aus Misserfolg. Deswegen weg mit den Zweifeln. Wichtig ist natürlich, sie nicht in Gefahr zu bringen. Ne, also nicht 15 Meter ohne Bungee-Jumping, weil ich ja glaube, ich kann fliegen. Das meine ich jetzt nicht. Aber wichtig ist, bitte nicht zweifeln, bitte machen.
So, und für heute gibt es
Hausaufgabe.
Ich habe direkt die Hausaufgabe.
Jetzt, was denn?
Ja, ich traue mich heute mal an ein Rezept, wo ich mich sonst nämlich nicht dran wage, so. Weil ich ja Angst habe, dass das nicht schmeckt.
Was gibt's denn heute bei dir?
Ja, ich muss das nochmal überlegen, aber italienische Wurst mit Nudeln.
Gut, aber das sind ja so Kleinigkeiten. Warum denn nicht?
Ja, habe ich aber, da habe ich es tatsächlich auch oft. Oder beim Backen, dann denke ich, ach komm, ey, lass das sein, kaufst du Herrn, mein Freund, da schmeckt das immer verlässlich. Bevor ich jetzt hinterher umsonst gemacht habe, weil es nicht geschmeckt hat. Ich würde so gerne mal Frankfurter Kranz selber machen.
Ja, mach doch.
Caro, das ist ja der Lieblingskuchen meines Vaters. Der wird ja bald
Kuchen,
wieder ein Jahr älter.
Ich mach doch wieder einer Kuchen. Ich rieche doch schon
wieder. Ja, das hier ist die Villa Rosa. Da wird lecker Schokokuchen gebacken.
Oh, ich kriege jetzt schon.
Danke, Lea, an dieser Stelle. Jeden Montag.
Das ist das Beste, ja.
So, auf jeden Fall, ich traue mich nicht. Frankfurter Kranz Buttercreme selber machen
ja,
und so Scherze. Torten durchschneiden mit
so,
dem Messer.
So, okay, also jetzt, liebe Leute, jetzt kommt die Hausaufgabe. Kerstin macht einen Frankfurter Kranz.
Nee, jetzt noch nicht im Oktober.
Nee, aber im Oktober, du machst einen Frankfurter, nee, du kannst, ich stelle mich zum Testessen zur Verfügung. Kerstin macht den Frankfurter Kranz, auf jeden Fall.
Ja?
Natürlich machst du den Frankfurter Kranz.
Egal wie der schmeckt, du isst den.
Ich esse den und ich gebe dir ein ehrliches Feedback. Und wenn du Zucker und Salz verwechselt hast, dann werde ich sagen,
das passiert mir nicht.
Kerstin, das war jetzt ein Scheitern, aber der zweite Frankfurter Kranz, der wird richtig gut für den Siggi. Siggi, schöne Grüße, du kriegst einen Frankfurter Kranz, habe ich dir jetzt gerade besorgt.
Toll.
Also wir beenden die Scheiterfolge mit dem Kuchen, das finde ich
aber
schön.
Nee, du musst auch noch was jetzt hier mal raushauen ein.
Naja, ich habe ja schon mein Scheitererlebnis jetzt akut gehabt. Nee,
was die Menschen draußen
Ach so.
Mal sich noch vornehmen könnten.
Ja, ich würde sagen, die Hausaufgabe für heute ist ganz klar, sich zu überlegen, ich finde das eigentlich ganz geil, was du gesagt hast mit deinem Rezept, also egal, also es kann ja so Kleinigkeiten sein, Dinge, die
zurückgehalten werden
oder wurden, die ihr immer schon mal machen wolltet, die aber nicht macht aus Angst zu scheitern. Kann auch ein Anruf sein bei jemandem, den man seit einem halben Jahr nicht mehr gehört hat, weil dann dynamisiert das sich ja so selber, ne? Dass man denkt, ah, jetzt melde ich mich da auch nicht mehr und so. Nein, jetzt ist der Hauptmoment. Heute ist der Tag. Ich wollte gerade sagen, des Misserfolges, aber das wollen wir ja gar nicht. Das kann ja auch zum Erfolg führen.
Das kann zum Erfolg führen, genau.
So, jetzt stellt euch das vor, das führt zum Erfolg. Also heute ist der Tag. Wer Angst hat vorm Autofahren, fährt heute eine Runde Auto.
Und ich finde, man kann auch, das möchte ich auch noch mit auf den Weg geben, wenn man jemanden einfach mal anruft und sagt, pass auf, meine liebe Freundin XY, ich brauche jetzt mal deinen Zuspruch. Einfach mal darum bitten, dass man Zuspruch bekommt. Das traut man sich auch oft nicht. Und warum eigentlich nicht? Das ist total schön. Wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, ich meine, bei dir geht das von alleine, ohne Zuruf, aber so sind die Menschen nicht. Aber es gibt Menschen, die das eben nicht tun und man kann aber einfach mal darum bitten, weil dann macht man das.
Das
ist auch eine schöne Aufgabe.
Das ist eine schöne Aufgabe, wenn ihr Zuspruch braucht bei dem Durchführen eures, was auch immer ihr euch vorhabt, jetzt genau, eures Vorhabens, dann sagt das aktiv und bittet um Zuspruch. Und wenn euch jemand, also im Bekanntenkreis versucht zu bremsen, also im Sinne von, meinst du wirklich, dass das, dann sagt, ich möchte nicht gebremst werden. Ich möchte das nicht. Ich möchte nur Zuspruch. Gegenreden könnt ihr behalten. So?
Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
So haben wir es vorgestellt. Also dann machen wir das jetzt. Ich finde, das ist eine schöne Hausaufgabe. Also ich werde heute noch gucken, was ich irgendwie machen kann. Also mein eines Scheiterungserlebnis bin ich ja noch das habe ich ja schon aufgearbeitet. Und da arbeite ich auch dran, bin danach auch wieder gesprungen, alles gut. Also es ist alles bestens, ne? Es war einfach eine Sache, die gut war. Es war gut, dass wir gescheitert sind. Danke, dass wir gescheitert sind. Ich habe gelernt daraus und das fährt auch.
Das ist schön.
Und Kerstin auch, die guckt nämlich jetzt beim auf der Bank stehen, nicht beim Handy vorbei.
Dann kommt der nächste große
da
Preis.
Dann kommt der nächste große Preis. Der kommt und da werden wir wieder performen, das sage ich dir. So, meine Liebe, ich finde das gut. Du scheiterst auf jeden Fall nicht mehr am Briefe aufmachen, das haben wir schon weg.
Jetzt überweise ich die Zwangsvollstreckung.
Und generell scheiterst du ja nicht mehr beim Briefe aufmachen, das haben wir auch schon. Siehst du, die Angst überwunden, es läuft. Kerstin, Thema Scheitern, vielleicht kriegen wir dann noch diese medizinische Kurve, die Fragen am Ende. Hast du Fragen?
Ja, zum Thema Scheitern passt ja wunderbar Suchterkrankungen zum Beispiel. Ja. Also man will wieder aufhören zu rauchen oder weniger Alkohol zu trinken, zack, schafft man nicht. Hören wir dann damit auf, das zu probieren? Hast du da Erfahrung?
Ja, das ist, glaube ich, das ist eine super Frage, weil das ist das entscheidende, ich sag mal, Problem, aber auch nicht nur Problem, sondern die entscheidende Zündung in einer Therapie von Suchterkrankungen. Denn nehmen wir mal das Thema Alkohol. Ich habe ja ganz oft auch Menschen mit Suchtproblemen, aber vor allen Dingen auch wirklich Thema Nummer eins, Alkoholproblem, Alkoholsucht in der Notaufnahme, im Rettungsdienst, aus unterschiedlichen Gründen. Es mögen die alkoholisierten Menschen sein, es können aber auch die schwerst dekompensierten sein in der Notaufnahme, zum Beispiel mit Leberzirrhose, ne, mit schwersten Funktionsstörungen, die eben auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Und ein ganz großes Problem bei Süchten ist, dass wir je nach Substanz erstmal eine psychische Abhängigkeit haben, die dann bei Dauerkonsum natürlich auch eine körperliche Abhängigkeit auslöst, bedeutet. Also sprich, du bist vielleicht vom Alkohol erstmal psychisch abhängig im Sinne von, ich brauche jetzt mal das Bier oder den Wein oder den Schnaps, um runterzukommen. Das ist also sozusagen dein Wohlfühl, deine Belohnung, ne? Da wird erstmal dein Belohnungssystem aktiviert. Und irgendwann kommst du ja an den Punkt, weil zum Beispiel Alkohol ja eben durch das Ethanol ein Zellgift hat, dass der Körper reagiert. Der muss es abbauen in der Leber. Und wenn er dann irgendwann dauerhaft die Substanz nicht mehr zugeführt bekommt, hast du körperliche Symptome. Das können sein von Zittern, Herzrasen, Verdauungsprobleme, Halluzinationen, Kopfschmerzen, also alles. Das sind wirklich körperliche Symptome, das ist nicht eingebildet. Zurück zum Thema Scheitern. Ein ganz großes Problem ist, dass Menschen erst gar nicht die Motivation bekommen, überhaupt zum Beispiel dem Alkohol zu entsagen, weil sie von vornherein, Achtung, sagen, ich schaffe das nicht. Und da wären wir wieder bei dem Zweifel. Also es wird gar nicht erst, weil sie ja wissen, was auf sie zukommt. Ne? Sie wissen ja, wie schwer das ist. Deswegen, man darf sowas auch niemals alleine machen. Es muss in ärztlicher Begleitung sein. Das heißt, man hat schon vorher dieses, ich schaffe das nicht. Mein großer Tipp an sich ist immer, bei egal was, ich schaffe das nicht. Ob es Rauchen, Alkohol, was auch immer ist, nicht psychologisch gesehen zu sagen, ich versuche jetzt aufzuhören, sondern ich höre jetzt auf. Weil wir wollen ja nicht versuchen aufzuhören, wir wollen ja aufhören. Das ist schon mal das Erste. Das ist schon ein psychologischer Hebel, den wir jetzt haben. Also so habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe nicht gesagt, ich versuche jetzt aufzuhören. Ich habe gesagt, ich rauche nicht mehr. Punkt. Habe nie mehr geraucht. Weil ich ein Erlebnis hatte, wo ich dachte, jetzt ist der Moment, ich rauche nicht mehr. Ist natürlich bei langjährig süchtigen Alkohol nicht möglich. Ne? Aber ich will es nur mal psychologisch gerade erklären. So. Dann beobachte ich ganz oft, dass diese Menschen, wenn sie denn Hilfe annehmen wollen, das ist meistens in einer Akutsituation, wo es ihnen richtig schlecht geht, wo sie in der Notaufnahme sind, wo sie sehen, dass sie so mit ihren Süchten aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr klarkommen, weil familiär, körperlich, schwerste medizinische Probleme, dann kommt oft die Erkenntnis, das ist nicht gut. Dann nehmen sie also in einer Notfallsituation, das ist ja auch typisch menschlich, wenn wir quasi ertrinken und der Kopf nur noch aus dem Wasser steht, dann nehmen wir die Hilfe an. Dann wollen wir die Hilfe, weil wir wollen ja überleben. Das ist ein Überlebensinstinkt, den wir haben. Das heißt, da an der Stelle wollen sie die Hilfe. Mhm. Das ist leider oft, wenn da vielleicht noch ein bisschen Restalkohol im Blut ist oder so. Ja? Dann kommt nach 2-3 Tagen, wenn das dann davon abgesehen auch ein Riesenproblem überhaupt in Deutschland generell bei psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, Therapieplätze, das kommt halt auch dazu. Ne? Wenn ich jemanden, der akut Hilfe möchte, in der Notaufnahme habe und ich sage dem, ja, sie können im halben Jahr einen Therapieplatz haben. Jetzt frage ich dich, wie soll das denn funktionieren? Was macht der denn ein halbes Jahr? Das geht ja gar nicht. Also da ist das System auch krank. Ne? So, jetzt nimmt er die Hilfe an. Im Idealfall würde das so sein. Und dann wird er auf Station kommen. Und dann fängt so nach 2-3 Tagen Entzug wirklich die harte Phase an, weil dann auch körperlich diese Probleme kommen. Und da scheitern viele. Sind die aber schon ein Stück weiter als die, die gesagt haben, ich schaffe das nicht, ja? Also man ist jetzt so. Und jetzt kommt der entscheidende, bitte aus medizinischer Sicht, der entscheidende Punkt. Bei Suchterkrankungen ist das eine Kaugummitaktik. Ganz, ganz wenig Menschen, das geht jetzt mal raus an alle Menschen mit Suchterkrankungen, ob es Rauchen ist, ob es Alkohol ist, ob es Drogen ist, ob es Schmerzmittel ist, ob, ich weiß nicht, was du dir vorstellen kannst, Spielsucht, also egal, ne? Suchterkrankung. Liebe Leute, das ist, Achtung, Suchterkrankung, wir nehmen das sehr ernst, ist eine Erkrankung. Und jetzt geht's mal raus an alle Menschen mit Suchterkrankungen. Ganz viel Liebe für diese Menschen. Ein ganz, ganz geringer Teil schafft das beim ersten Mal. Das ist, ne, das ist nicht so, dass man sich denkt, ich mache das jetzt und schaffe das. Da muss man das Scheitern einkalkulieren. Da gehört Scheitern zur Therapie. Und oft ist es der 7., 8., vielleicht der 12. Anlauf.
Aber dann.
Aber dann. Und entscheidend ist, und jetzt ist es bitte wichtig, bitte, bitte, ganz viel Liebe, nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben zu scheitern. Da gehört das Scheitern dazu. Also das muss man einfach sagen. Immer wieder dranbleiben. Und jetzt kommen wir zu dem, was du eben gesagt hast. Dazu brauchst du aber nicht nur die Eigeninitiative von dir und den Willen zu sagen, auch wenn ich wieder scheitere, ich will das jetzt machen. Du hast gemerkt, ich habe nicht versuchen gesagt, sondern machen. Aber da brauche ich das Umfeld, was einem immer wieder Mut zuspricht und was nicht sagt, schafft er eh nicht. Schafft ihr eh nicht. Weil das sind Schwingungen, die sich übertragen. Also da brauchst du wirklich Menschen, die sagen, weißt du was, es ist zwar der 8. Versuch, du schaffst das jetzt. Das wird der Versuch.
Das ist wie bei der Geburt.
So, und jetzt, das wollte ich nämlich sagen, also nochmal an der Stelle Suchterkrankung, liebe Leute, lasst euch nicht entmutigen. A, natürlich ist es eine Erkrankung, ihr müsst die Erkenntnis haben. B, ihr müsst Hilfe annehmen. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr da quasi diese Schritte schon hinter euch habt, herzlichen Glückwunsch, dann gehört Scheitern dazu. Bitte scheitert. Bitte wisst, dass ihr scheitert. Es wird dann irgendwann zum Erfolg führen. So, das war jetzt meine Geschichte aus der Notaufnahme. Das hätte ich jetzt dich jetzt auch gefragt. Das ist ja ein bisschen wie bei der Geburt, ne?
Also das Motivieren auf jeden Fall. Da gehört sehr viel Durchhaltevermögen zu und einfach das dran glauben und der Frau zu vermitteln, dass sie das schafft. Genau, weil ich würde fast sagen, 80% aller Frauen glauben und also während des Gebärens kommen die an einen Punkt, wo sie nicht daran glauben mehr.
Dass man sagt, ich schaffe das
nicht. Ich schaffe das nicht, ja. Und wenn du dann vermittelst, doch, du schaffst das, dann schaffen die Frauen das. Und deswegen ist das, hat mich das gerade sehr daran erinnert. Ne? Das ist einfach so krass wichtig. Das ein mentaler Coach, ja.
Und gibt es denn auch Situationen, wo du auch selber jetzt einen Akutfall oder so scheitern, jetzt nicht unbedingt bei der Geburt selber, sondern scheitern in der Geburtshilfe erlebst?
Die Frauen fühlen sich ja oft gescheitert. Die fühlen sich zum Beispiel nach Kaiserschnitt gescheitert, sehr, sehr häufig. Also wenn die Geburt nicht vaginal beendet wurde, sondern im Kaiserschnitt endet, haben die Frauen große Probleme damit, mit diesen Scheitergedanken. Und immer wieder auch kommt es natürlich auch zu Wochenbettdepressionen.
Kannst du
oder
kurz mal
psychiatrischen,
was?
Oder ich kenne mich jetzt psychiatrisch nicht so gut aus, das darf wirklich ja auch nur ein Psychiater diagnostizieren, aber eine richtige Psychose zum Beispiel.
Das wollte ich jetzt, kannst du mal was da zu sagen, Psychose?
Wochenbettdepression, Psychose, ja, also das ist nicht zu vergleichen mit so einem Babyblues, ne? Der Babyblues ist ja ein hormoneller Abfall einfach. Kurz nach der Geburt von diesem totalen Endorphin hoch, fallen die Hormone runter nach der Geburt und dann fangen die Frauen an zu weinen grundlos. Die wissen gar nicht warum selber und haben dann so ein bisschen Heultage. Das ist ganz normal, haben alle Frauen eigentlich in der Regel. Aber bei einer Wochenbettdepression ist das was ganz anderes. Also da kann es auch zum Heulen kommen, vielleicht auch zu einem verlängerten Zeitraum einfach, dass die Frau sich schlecht fühlt, traurig fühlt. Da kommen aber mehrere Sachen noch ins Spiel. Also einfach bis hin zu Suizidgedanken, das Kind nicht annehmen können, nicht lieben können. Und da kannst du dir vorstellen, wenn ich das schon ausspreche, dass ist eine große Angst, die viele Frauen haben vor der Geburt, dass sie das trifft oder dass es denen passiert. Und da wird nicht drüber gesprochen.
Was kann also man da machen? Also was machst du da?
Also Hebammen sind dazu ausgebildet, das zu erkennen oder beziehungsweise Zeichen zu erkennen eventuell. Und da hilft tatsächlich nur die Ansprache, also Konfrontation quasi mit beiden, also mit den Eltern ansprechen, ehrlich ansprechen und dann an die richtigen Fachpersonen weiterzuleiten. Da gibt es eingetragene Vereine, Licht und Schatten e.V. zum Beispiel, die sich damit befassen und den Betroffenen da Hilfe dienen. Aber das kann eine Hebamme und auch kein Gynäkologe diagnostizieren. Eine richtige Wochenbettdepression kann nur der Psychiater diagnostizieren. Und deswegen, da muss man die Frau zum Arzt schicken. Und bei Suizidgedanken natürlich geht es sofort in die Psychiatrie, ja. Also da muss man sich einweisen und Hilfe holen, ganz, ganz schnell. Das sind ja ganz schwerwiegende Einzelfälle, aber und ich weiß jetzt bei einer richtigen Psychose gar nicht, ob man weiß, dass man eine Psychose hat. Wie ist das?
Hast du eine Patientin gehabt? Oder?
Nee, also ich habe das schon zweimal gehabt in 15 Jahren. Das ist ja eine schöne Zahl eigentlich, ne? Also sehr niedrig mit einer Wochenbettdepression. Aber ob das dann eine wochenbettdepressive Phase ist, ob das eine Psychose ist dann, das kann ich gar nicht jetzt so auseinander. Aber ich kenne Fälle natürlich, wo Mutter und Kind in die Psychiatrie mussten.
Ja, das ist aber oft den Patienten gar nicht bewusst, vor allem wenn es das erste Mal auftritt, weil die ja oft Wahnvorstellungen haben oder Dinge, also im Wahn sind und die Umgebung anders wahrnehmen, also als sie ist. Und das ist ja das Krankhafte. Da ist ja eine Wahnvorstellung, also eine Vorstellung von etwas in einem Wahn, was ja für uns, nehmen wir mal den pinken Elefanten, das wäre jetzt eine visuelle, ne, Vorstellung. Es können aber auch Stimmen sein, es können Farben sein, es kann also irgendwas sein, was da nicht ist. Das heißt, für diese Menschen ist das ja tatsächlich da. Ne? Also das heißt, wenn so etwas ist, dass man das, oder vielleicht sind die nicht mehr zugänglich oder hysterisch, also nicht führbar, ne, weil sie Dinge sehen, wahrnehmen, die für sie bedrohlich sind vielleicht. Das ist auch was Akutes. Also da, ja. Das ist ja mitunter sogar was für einen Rettungsdienst.
Genau.
Ja, und das kann sicherlich getriggert werden, kann ich mir gut vorstellen, durch einen veränderten Hormoncocktail, ohne Frage. Also da ist ja auch, das ja sind ja sehr viel neurochemische, neurobiologische Prozesse, die da stattfinden auch, gerade im Wochenbett, Hormonumstellung und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es ja dann eben den Unterschied zwischen dem Babyblues oder beziehungsweise dann wirklich schon Depression oder Wahnvorstellungen, Psychose, genau. Ne? Und das hast du völlig richtig, das ist dann auch nichts mehr für eine Hebamme oder für einen Notarzt. Wir bahnen das vielleicht ein, ne? Aber das ist dann was für einen Psychiater. Also interessant, also das ist ja auch eine, haben diese Frauen,
eine Art von Scheitern,
ja, haben die Frauen das Gefühl, dass
sie,
ja.
Und deswegen sprechen sie ja auch nicht darüber, deswegen muss man ganz sensibel.
Schlechte Mutter, ne? Das Gefühl, ne? Schlechte Mutter, ich bin gescheitert als
ja,
Frau.
Klar, ja, klar, das Kind nicht annehmen zu können, nicht lieben zu können, man wünscht sich das die ganze Zeit und dann kriegt man kein Gefühl von Liebe, von Verliebtheit in dieses Kind und deswegen wird das verheimlicht. Und deswegen sage ich immer so gerne in meiner Arbeit, deswegen gibt es für mich die Betreuung nicht nur nach der Geburt, sondern ich möchte die Frauen schon gerne in der Schwangerschaft betreuen, um die gut kennenzulernen, um frühzeitig dann kleinste Persönlichkeitsveränderungen im Wochenbett frühzeitig zu verspüren. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit.
Ganz interessant, weil da schließt sich auch der Kreis wieder zur Suchterkrankung. Das ist ja auch was, was verheimlicht wird.
Ja.
Also man weiß das, was nicht stimmt. Vielleicht kann man es noch nicht ganz taxieren. Vielleicht realisiert man zum Beispiel eine Abhängigkeit nicht frühzeitig. Aber man weiß das, was nicht stimmt. Und verheimlichen ist da auch ein Riesenproblem.
Aber menschlich.
Aber menschlich. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, nochmal für alle, scheitern ist nicht schlimm. Ja, dann hat man es versucht. Im Wort Misserfolg steckt das Wort Erfolg. Und von daher, vielleicht können wir ja da ein paar Leute noch motivieren.
Das wäre schön.
Ich freue mich auf den Frankfurter Kranz.
Um Himmels Willen. Krieg direkt Stress.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.